nur Golf auf meinsportradio.de.
Die US Open 2018 endeten mit einem dramatischen Finale und an dessen Ende standen die erfolgreiche Titelverteidigung von Brooks Koepka und ein eingestellter US Open-Rekord von Tommy Fleetwood, der richtig aufdrehte auf der Schlussrunde. Aber es herrschte nicht nur eitel Sonnenschein im Shinnecock Hills Golf Club, denn der spannende Sonntag, der konnte die Kontroversen um den Platz vom Samstag nicht zum Verklingen bringen. Am Sonntag war der Shinnecock Hills Golf Club spielerisch auseinandergenommen worden, am Samstag verbal von den Spielern und allen Experten vor Ort. Und genau das machen wir heute auch hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir nehmen das Spielerische und auch die Rahmenbedingungen auseinander. Malte Asmus begrüßt euch in der Sendung und natürlich den Experten von golfpost.de, den Tobias Hennig. Moin Tobi.
Hallo Malte.
Und außer dem Blick zurück auf die US Open haben wir noch den Blick voraus auf die BMW International Open vor den Toren Kölns in dieser Woche im Angebot. Meinsportradio.de wird dort wieder live vor Ort berichten und täglich stundenlang übertragen. Und außerdem haben wir noch einen tollen zweiten Platz von Caroline Masson auf der LPGA Tour hier in der Sendung heute zu vermelden. Ihr hört nur Golf auf meinsportradio.de. Viel Spaß in der nächsten Stunde.
Kick and Kick in Rush. Die WM 2018. Deine täglichen Podcasts zum größten Sportevent des Jahres. Auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit dem Blick auf die US Open zurück. Bei uns unser Kollege von golfpost.de, der Tobias Hennig. Hallo Tobi.
Hallo Malte.
Ja, ich habe es eben in der Anmoderation schon angekündigt. Wir müssen erstmal den Platz auseinandernehmen, beziehungsweise diese Kontroversen um den Platz in Shinnecock Hills aufgreifen. Denn, was man ja sagen muss, war eigentlich eine typische US Open, weil am Ende vor allen Dingen auch über den Platz gesprochen wird und weniger über den Sieger. Über den sprechen wir nachher auch. Aber der Platz, das ist auch wieder ein Reizthema gewesen.
Absolut, ja. Nachdem die letzten Jahre ein bisschen entspannter waren bei der US Open für die Spieler, hat die USGA diesmal wieder richtig Gas gegeben und den Shinnecock Hills Golf Club zu einem, ja, wie soll man es nennen, zur Hölle auf Erden für die Profis gemacht. Richtig fies, fieses Rough, fiese Grüns, ja, man erinnert sich an 2004. Mhm. Da war ja auch schon die US Open im Shinnecock Hills GC und auch damals gab es schon Riesenprobleme da. Das war zum Teil unspielbar. Jetzt hatten wir dieses Jahr, ja, man hat es an den Scores am ersten Tag gesehen, dass es mörderisch war. Am zweiten Tag war es ein bisschen besser. Moving Day war genau das Gleiche eigentlich wieder wie vor 14 Jahren, nämlich dass die Bedingungen zum Teil unfair waren. Man hat diesmal nicht wie 2004 damals nachgewässert auf den Grüns. Das war aber der gleiche Grund wie 2004, weshalb sich unheimlich viele Spiele wieder aufgeregt haben. Und es wieder windig wurde, nämlich am Nachmittag, und wieder windiger wurde, als es die USGA angenommen hat. Ich weiß nicht, wie gut die das Wetter berechnen können, aber dass die annehmen, wie stark der Wind ist oder wie schwach, und danach den Platz ausrichten, das ist natürlich auch irgendwie ein bisschen Banane. Wenn die Grüns dann gegen Nachmittags halt wieder austrocknen, weil das so windig ist, dann haben die Spieler halt schlicht und einfach keine Chance. Ganz extrem muss es, glaube ich, auf den Löchern 13 und 15 gewesen sein, wo halt da wurden gute Schläge nicht einfach nur nicht belohnt, sondern zum Teil auch wirklich bestraft, und das soll es nicht sein.
Definitiv nicht. Wenn man zum Beispiel mal den Score von Ricky Fowler sich anguckt, eine 84 am Sonntag geschossen, oder auch Tommy
Schlichter als Geiber.
Ja. Donnerstag. Stimmt. Und Tommy Fleetwood am Samstag mit einer 78. Und wenn man dann zum Gegenteil guckt, was am Sonntag dann möglich war, Fowler mit einer 65 und Fleetwood ja sogar mit der 63, dann weiß man, dass da doch irgendwie einiges schiefgelaufen ist. Aber für den Sonntag, da musste man den Platz dann schon fast unter Wasser setzen, damit die Grüns auch ein bisschen langsamer wurden.
Ja, da haben sie sich anscheinend richtig Mühe gegeben. Das hatten sie ja auch angekündigt, dass sie den Platz auf jeden Fall, also die Grüns auf jeden Fall auch langsamer machen wollten. Über Nacht, ja, und scheinen sie auch ordentlich Wasser draufgekippt zu haben, denn es ging ja ganz gut bei den Runden, die man gesehen hat. Tommy Fleetwood mit einem neuen Rekord, beziehungsweise hat sich eingereiht in die Reihe derer, die da eine 63 gespielt haben. Ricky Fowler hatte vorher schon eine 5 untergespielt. Auch ein richtig gutes Ergebnis muss man sich mal überlegen. 19 Schläge besser als am Vortag, Ricky Fowler. Ja, eine minus 5 gegen eine plus 13 am Samstag, Sonntag. Unfassbar, was das ausmachen kann. Gut, wird nicht nur am Platz gelegen haben, wird auch an ihm gelegen haben, aber das macht schon eine Menge aus. Und die Scores am Sonntag, das ist irre. Ich finde, man kann sich das als Amateur immer schwierig vorstellen, dass man einen Platz vom Setup innerhalb von einer Nacht so ändern kann, allein durch irgendwie ein bisschen Bewässerung zu grün und Änderungen der Fahnenposition. Das ist ein komplett anderer Platz.
Aber man sieht ja, dass die USGA da durchaus Möglichkeiten gehabt hätte zu reagieren. Sie haben sehr spät reagiert und das ist auch ein Grund, weshalb jetzt ja auch Konsequenzen gefordert werden. Was wären das aus deiner Sicht für Konsequenzen, die für die USGA da gezogen werden müssen? Muss es da einen Führungswechsel geben oder muss es da ein komplettes Umdenken vielleicht auch überhaupt in diese Herangehensweise an die US Open aus deiner Sicht geben?
Ja, Ian Poulter hatte, glaube ich, via Twitter nach dem Moving Day, hat er ja auch indirekt gefordert, ich glaube, er hatte getwittert, wie können immer wieder dieselben Leute immer wieder dieselben Fehler machen, ne? Und dann auch so indirekt die Aufforderung, dass der Köpfe rollen. Ach ja, ich weiß es nicht, ob der jetzt so gut, kenne ich da leider Gottes die Führungsriege der USGA auch nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht ob der Köpfe rollen müssen, das wage ich nicht zu beurteilen, aber auf jeden Fall sollen sie mal irgendein Stück runterkommen von ihrem hohen Ross. Ich meine, ich finde das persönlich nicht schlecht, wenn auch mal so ein Ergebnis in einem Major oder der Titel, das Rennen um den Titel in einem Major um Even Par entschieden wird. Das finde ich gar nicht schlimm. Aber sie sollten es halt auch nicht übertreiben und auch nicht den Spielern und Zuschauern den Spaß nehmen. Am Moving, der war es schon hart hinten raus. Das sieht ja auch keiner gerne dann. Ich fand die ersten zwei Tage okay und auch den Finaltag okay. Moving Day war ein bisschen zu krass. Ich glaube, sie sollten mal runterkommen von ihrem hohen Ross und vielleicht einfach irgendwie ein bisschen lockerer einsteigen und vielleicht ein bisschen langsamer einsteigen, dann das schwieriger zu machen, dann nimmst du halt einfach oder bewässerst halt ein bisschen weniger und so weiter und du kannst ja immer noch einmal mehr mähen, dann kannst du es auch ein bisschen schneller machen noch alles und dann komm noch von der Richtung am Donnerstag und machst den Wochenende ein bisschen schwieriger, ist ja auch okay. Aber das andersrum zu machen, das immer erstmal so schlimm wie möglich zu machen und erstmal komplett ausatmen zu lassen, bis man dann hinterher sagt, ist ja gut, wir nehmen ein bisschen Tempo raus und eine Entschuldigung hat man ja auch nicht gehört von der USGA gegenüber der Spieler, der Commissioner der USGA, der hatte sich auch relativ seltsam geäußert. Also der hatte sich ja dann am Sonntagvormittag oder Samstagabend noch gerechtfertigt, aber so richtig aus seiner Haut konnte auch nicht, da irgendwie mal zu sagen, ja, haben wir vielleicht ein bisschen übertrieben, das geht den Herren dann auch nicht über die Lippen.
Gibt ja sowieso immer wieder auch Ärger um die USGA, auch gerade in Regelfragen, da haben wir in den letzten Jahren doch mehrfach drüber diskutiert, müssen wir auch bei dieser US Open wieder, weil Phil Mickelson am Samstag dann auch für Aufsehen sorgte und vor allen Dingen für Diskussion sorgte, der einen Putt gespielt hat, obwohl der Ball noch gar nicht zum Liegen gekommen war, also aus der Bewegung gespielt hat, damit zwei Strafschlägen dann letztlich bestraft wurde für dieses Regelvergehen, aber er hat es eben nicht, oder man hat sich nicht zu einer Disqualifikation durchgerungen, da gab es auch Kontroversen. Wie hast du den Fall von Phil Mickelson gesehen?
Ganz ehrlich, also für mich einer der größeren Skandale in der jüngeren Vergangenheit der Golfgeschichte. Ich finde, da regen sich sehr viele Menschen zu Recht auf. Aus meiner persönlichen Sicht ist es eine Verletzung des Spirits of the Game und bei groben wissentlichen Verstößen können die Turnierausrichter einen Spieler auch ausschließen und und wenn du mich fragst, und du hast mich gefragt, dann hätte man ihn tatsächlich disqualifizieren sollen. Es ist Lefty, es ist sein Geburtstag, es ist ein US Open, jeder kennt die Geschichte um Mickelson und die US Open. Und ja, aber sich danach hinzustellen, ich war erschüttert. Sich danach hinzustellen und zu sagen, ich habe das immer schon mal machen wollen and I finally did it. Also ich Ich kann es jetzt noch gar nicht glauben. Ich finde es verrückt, ich finde es unfair anderen Spielern gegenüber. Ich finde es, also irgendwer hat gesagt, er hätte es auch einfach nehmen können wie ein Mann, die Arschbacken zusammenkneifen und das Ding halt im Zweifelsfall spielen, bis der Ball im Loch ist. Und da hätte ich dann nur keinen Zacken aus der Krone gebrochen. Da sind so viele Leuten die Bälle vor die Füße gerollt. Und man möchte sich mal bitte vorstellen, man spielt selber ein Turnier, ja, und du hast einen Flightpartner, der da irgendwo mitten auf der Runde so einen Scheiß macht. Ich wüsste gar nicht, wie ich mit dem Rest der Runde umgehen soll. Ich würde den auf jeden Fall den Rest der Runde gar nicht mehr ernst nehmen können. Mhm. Und ich würde mich furchtbar schämen. Also aber ich würde das auch wissentlich überhaupt nicht machen. So wissentlich die Regeln sozusagen zu seinem Vorteil irgendwie zu schieben. Nee, ich fand's nicht in Ordnung. Ich will jetzt auch nicht irgendwie da seine ganzen Leistungen, Erfolge und seine Ehre absprechen, die er sich nur in 30 Jahren Golf da irgendwie erarbeitet hat. Soweit würde ich auch nicht gehen. Aber für die Nummer, da hätte man da, ja, das ist halt auch wieder typisch USGA, da vergreift man sich halt auch gerne mal irgendwie. Da hätte man durchaus, auch wenn es für Mickelson ist, mal auf den Tisch schauen können und sagen, ey, Junge, das war einer zu viel.
Also die Lex Mickelson, die sollte man dann auf jeden Fall schnell mal weglegen und dann auch den, auch wenn er eine Legende ist, dann am Ende bestrafen. Gut, letztlich wurde es der geteilte 48. Platz für ihn. Es ging dann mit in dieser Runde, wo er dann eben bestraft wurde, sowieso mit einer 81 für ihn ziemlich mies zu. Da war er vielleicht auch schon bestraft genug, haben sich die einen oder anderen gedacht. Aber letztlich, alles kann er sich auch nicht rausnehmen, trotz seines Status.
Das fand ich noch ein, also das kam ja auch noch dazu, mal abgesehen davon, was er hinterher gesagt hat, dass er völlig aussichtslos zu dem Zeitpunkt schon war, als er da auf der 13 kam, an dem Moving Day. Das ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie da, dass er da irgendwie vier unterlag und nochmal die Chance hätte ranzukommen und so weiter, sondern das war ja vorher schon keine großartige Runde. Also das hätte auch sportlich überhaupt nichts gebracht. So, es war echt nur so ein Ego-Ding. Ich hatte keinen Bock, da jetzt vor und zurück zu batten und das noch ewig zu versuchen. Seltsame Aktion.
Definitiv, absolut seltsam. Und wir sprechen gleich über nicht so seltsame Aktionen, sondern über dann doch sportliches Geschehen und vor allen Dingen über den Sieger, über Brooks Koepka, der es geschafft hat, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Und das, obwohl er zu Beginn des Jahres 4 Monate erstmal außer Gefecht gesetzt war wegen einer Handgelenksverletzung. Er hat sich zurückgemeldet, am Ende das Turnier gewonnen. Und darüber sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Kick in Rush. Die WM 2018 auf meinsportradio.de. In Kooperation mit 90plus.de liefert dir meinsportradio.de vom 4. Juni bis 15. Juli täglich neue Podcasts, Vorberichte, Analysen, Hintergründe und alle Infos zu allen Teams. Klicke jetzt auf meinsportradio.de/kickinrush.
Die US Open 2018 jetzt bei uns hier in der Analyse bei nurgolf auf meinsportradio.de. Bei uns unser Kollege Tobias Hennig von golfpost.de. Tobi, und wir müssen jetzt natürlich über den Sieger sprechen. Brooks Koepka gewann das Turnier am Ende dank einer 68er Runde zum Schluss mit einem Score von plus 1. Der erste Score über Par seit dem US Open Sieg von 2013 von Justin Rose. Zweiter Platz ging an Tommy Fleetwood, der mit einer 63 auf der Schlussrunde nochmal richtig Boden gut gemacht hat, sich nach oben katapultiert hat, schon lange im Clubhaus war, als Brooks Koepka dann endlich seinen letzten Putt verwandelt hatte und auch immer noch dachte, naja, vielleicht muss ich noch ins Stechen. Also der musste sich noch ein bisschen warm halten. Dustin Johnson wurde Dritter mit plus 3. Patrick Reed mit plus 4 Vierter und Tony Finau mit plus 5 Fünfter. Also das war dann ein sehr übersichtliches Leaderboard am Ende. Aber Tobi, es war eine wirklich spannende Schlussrunde.
Ja, absolut, absolut. Denn vor allem am Anfang ging es eng zu. Brooks Koepka hat sich mit frühen Birdies schon direkt in Contention, wie man sagt, gebracht. Die Runde von Tommy Fleetwood war der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das waren ja 2 Stunden oder was, 2,5, 3 Stunden, die er da gewartet hat am Fernseher. Dustin Johnson nicht so recht ins Rollen gekommen, zu viele Bogies dabei gehabt, wieder nicht so gut geputtet. War eine tolle Finalrunde, viel auf und ab. Schade, dass sich die beiden Europäer mit Drittletzten Flight, Stenson und Rose, relativ früh verabschiedet haben, nie so wirklich ins Laufen gekommen. Und gut, das Fino und Berger, da hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, dass sie oben noch dranbleiben, denn die hatten schon mächtig Glück mit den Bedingungen auf ihrer Runde am Samstagmorgen.
Definitiv. Aber Brooks Koepka, der Mann, ich sagte es eben, 4 Monate verletzt gewesen, eine Handgelenksproblematik gehabt, weil er bei einem Turnier dann auch nicht rechtzeitig ausgestiegen war, sondern tatsächlich mit der Verletzung noch 3 Runden gespielt hatte. Das war etwas, was auch Desiree Wolf und ich sehr kritisiert hatten damals und auch gesagt haben, damit kann man sich eine ganze Saison versauen. Sah auch zunächst so aus, als würde er sich damit die Saison versauen, aber dann kam er tatsächlich zurück. Wir hören mal was er über seine Titelverteidigung in der Pressekonferenz gesagt hat.
I don't want to say I didn't think I could do it, but I knew that it was going to be that much more difficult and to finally do it, it's much more gratifying the second time. I can really appreciate how hard it is to win a major and to, you know, win back to back is special, and you know, my second major is cool. There will be, you know, a few more.
Also, er will hoffen, dass er noch ein paar mehr Major kommen, aber allein schon diese Titelverteidigung eben was ganz Besonderes. Die erste Titelverteidigung seit Curtis Strange 1989, und dieser Curtis Strange war auch der Erste, der ihm gratuliert hat. Er hatte das dann auch per Twitter dokumentiert, hat gesagt, ich habe es immer gesagt, ich möchte der Erste sein, wenn nochmal einer die Titelverteidigung schafft, der gratuliert, und er hat es tatsächlich geschafft. Also schöne Szene dann auch ausgangs des 18. Lochs.
Ja, auf jeden Fall eine coole Geschichte. Eine Sache, die tatsächlich sehr selten vorkommt. Ich glaube, vor Curtis Strange war tatsächlich Ben Hogan der Letzte, der bei der US Open den Titel verteidigt hat. Also eine sehr ausgewählte Reihe von sehr, sehr, sehr berühmten und erfolgreichen Spielern da. Ja, ich glaube, der Schlüssel zum Sieg für Brooks Koepka war gestern absolut das Spiel auf dem Grün. Mit seinem Score +1 hat er gestern, stimmt gar nicht, 2 unter hat er gestern gespielt, +1 das Gesamtergebnis. Das Bogey an der 18 war im Prinzip geschenkt, das hat er sich leisten können. Und er hat hinterher aber auch gesagt, hat, glaube ich, 8 Mal auf der Finalrunde aus ungefähr 10 Fuß, also was knapp, ja, so 2,5 Meter sind, das Paar gerettet. Und da hätte man auch einfach, keine Ahnung, da hätten auch 5 Bogies dabei rumkommen können. Und das wäre definitiv, also seine Scrambling-Qualitäten, die Ups und Up and Downs, die er gespielt hat, gestern auf der Finalrunde, das war das, glaube ich, was ihm da den Sieg ermöglicht hat. Wenn man auf DJ schaut, der hat gestern wieder einige 3-Putts gezogen. Mhm. Da hat er einfach zu viel liegen lassen. Das hat Brooks Koepka besser gemacht, wie oft der das Paar gerettet hat. Oder auch aus welchen Distanzen er die Birdies gespielt hat. Das war ganz klar der Schlüssel zum Sieg.
Ja, das Wochenende bei Dustin Johnson im Vergleich zum Donnerstag und Freitag deutlich schlechter. Okay, nehmen wir vielleicht die 77 vom Samstag mal raus, aufgrund der dann doch knüppelharten Bedingungen, obwohl es auch da eben Spieler gab, die eine 66 beispielsweise spielen konnten, wie Tony Finau. Aber die Unterschiede bei Dustin Johnson, der hat sukzessive, wenn man so will, abgebaut. War bei dem die Luft vielleicht auch irgendwann raus? Er hatte ja letzte Woche erst den Turniersieg feiern können, direkt vor der US Open.
Luft raus glaube ich nicht, sonst hätte er ja Donnerstag, Freitag vielleicht auch nicht so gespielt. Ich glaube, ihm haben vielleicht am Samstag irgendwie die Bedingungen so ein bisschen den Zahn gezogen. Und ich meine, er war jetzt schon 4 Schläge vor, dann findest du dich oft, also nach 2 Runden bist du 4 Schläge vorn. Alle sprechen über den Sieg und dann zieht es dir dann mit so einer 77 den Zahn am Moving Day, plötzlich komplett neue Situation, wieder 4 Spieler oder 6 Spieler innerhalb von 2 Schlägen auf einem Platz, wo 2 Schläge im Prinzip gar nichts sind, die man jederzeit irgendwie gut machen kann. Und ich weiß nicht, Luft raus glaube ich nicht. Es hat halt einfach nicht gereicht. Er hat einfach irgendwie das Gefühl, so ein bisschen den Touch auf den Grüns verloren am Wochenende. Und ja, das hat ihm am Ende auf jeden Fall den Sieg gekostet. Aber ich glaube, er wird es niemandem mehr gönnen als seinem sehr guten Freund Brooks Koepka, glaube ich.
Definitiv, das sah man auch bei der Gratulation dann am Ende. Die beiden wirklich gut befreundet, lagen sich lange in den Armen und da haben sie sich auch die ein oder anderen netten Worte sicherlich gesagt. Und bei Dustin Johnson, da sah man eben auch, dass da durchaus Mitfreude war, trotz seiner Niederlage. Wir müssen natürlich noch über Tommy Fleetwood sprechen, denn der hat auf der Schlussrunde mit einer 63 richtig nochmal einen rausgefeuert. 21 Plätze sich im Leaderboard nach oben verbessert. Und man muss ja sagen, angesichts seiner Major-Bilanz, bei den ersten 7 Majors hatte er 6-mal den Cut verpasst. Seit letztem Jahr, da läuft das richtig gut. Und jetzt auch bei der US Open, letztes Jahr 4., dieses Jahr 2., das ist, könnte sowas wie fast sein Lieblingsturnier werden von den Majors.
Ja, das könnte sein. Das sieht zumindest danach aus. Mal schauen, wie es nächstes Jahr weitergeht. Bei ihm können wir, glaube ich, mal langsam darauf setzen, dass er vielleicht auch bald mal reif ist für einen Major. Ich meine, wenn wir überlegen, wer da gestern Abend gegeneinander gespielt hat, ne, der alte und neue US Open Sieger, der Race to Dubai Sieger und die World Number One, das ist schon ganz cool. Und Fleetwood, ja, mit der Runde, die er da gestern gespielt hat, hat ja auch am Freitag mit einer 66 schon eine starke Runde gezeigt und sich da weit nach vorne gespielt. War auch schon 9 Schläge besser als am Vortag. Gestern im Vergleich zu Samstag auch 15 Schläge besser. Muss man sich auch mal überlegen. Und hat eine riesen Runde gespielt, 8 Bogies gestopft, nur 8 Birdies gespielt und nur ein Bogey. Das ist schon richtig toll. Und anschließend gab es auch tolle Bilder, wie er da mit seinem Sohn auf dem Schoß stundenlang gewartet hat vom Fernseher. Und ich fand auch sehr sympathisch, dass er hinten raus dann sagte, nachdem klar war, dass es kein Playoff gibt, sondern Koepka gewinnt. Ihm hätte es auch einfach als Golffan Spaß gemacht, den Rest dieser Finalrunde am Fernseher anzuschauen, weil er fand, dass tolles Golf gespielt wurde, dass die Jungs eine super Leistung gezeigt haben und es einfach Spaß gemacht hätte, zuzuschauen.
Und diese Fairness, die gehört eben auch zum Charakter von Tommy Fleetwood mit dazu und wir werden ihn in dieser Woche ja dann auch noch erleben bei der BMW International Open in Köln. Da wird er auch mit an den Schlag oder Abschlag gehen, der Headliner neben Martin Keimer natürlich. Dort bei diesem Event, meinsportradio.de wird live vor Ort berichten und euch täglich in langen Live-Strecken über das Geschehen dort als offizielles Turnierradio übrigens dann auch auf dem Laufenden halten bei den Kollegen von Golfpost. Bei Tobi und seinen Kollegen kriegt ihr natürlich auch alle Infos dann. Und Tobi, ihr werdet auch natürlich bei uns in der Kabine vorbeigucken.
Ja, aber selbstverständlich.
So soll das sein. Da freuen wir uns natürlich schon sehr drauf. Aber Tobi, weil ich gerade Martin Keimer angesprochen habe, über den müssen wir nicht nur in dieser Woche dann in Köln sprechen, sondern natürlich auch mit Bezug auf die US Open, denn der hat den Cut verpasst und das nicht nur mal eben, der hat den extrem deutlich verpasst. Auch wenn er in guter Gesellschaft war, aber die 83 vom ersten Tag, das hat er wahrscheinlich in der Form auch lange nicht erlebt.
Ja, das dürften einige lange nicht erlebt haben, dass sie irgendwie Runden in den 80ern spielen. Schon gleich gar nicht auf einem Paar 70. Martin Keimer hat, glaube ich, zu keiner Zeit auch nur annähernd gewusst, was er auf diesem Platz da tun soll. Also das ging auf Runde 1 los. Er hat das Turnier mit 2 Bogies eröffnet für sich und hat sie am ersten Tag einfach komplett zerlegt. Am ersten Tag war es sehr windig. Da hat auch McIlroy ja hinterher gesagt, er hat einfach ewig nicht bei so einem Wind gespielt und hat keinen Weg gefunden, den Ball so in den Wind zu legen, dass er da am Ende dort rauskommt, wo er hin wollte. Und Martin Keimer, 83, 75, ja die 5 über. Die war dann ein halbwegs passables Ergebnis am zweiten Tag. Übrigens sehr bemerkenswert, hat tatsächlich auf dem letzten Loch, das er bei dieser US Open gespielt hat, es noch geschafft, ein Birdie zu lochen. Er ließ daraufhin den Putter fallen, riss die Arme hoch und die Tribüne hat ihn gefeiert. Ich fand's sensationell. Ich fand's eine gute Art, einfach mit diesem Turnier umzugehen. Wenn's schon scheiße läuft, dann macht das Beste draus. Ein bisschen Galgenhumor, ein bisschen die Zuschauer entertainen. Und wenn es nur am letzten Loch ist. Es hat mir ganz gut gefallen. Das wird vielen natürlich auch wieder nicht gefallen haben. Martin hat da generell, glaube ich, ein bisschen schweren Stand bei vielen Leuten, also vor allem hier in Deutschland. Ich glaube, international sieht es ein bisschen anders aus. Da ist die Wertschätzung ein bisschen höher. Ja, aber was soll man machen? Es gab so viele, die hier mit so hohen Scores ausgeschieden sind. Ich glaube, er kann das einordnen. Er ist einfach derzeit, das ist schon länger, nicht in so einer wahnsinnig guten Verfassung. Und ja, schön, dass er seinen Humor nicht verliert. Munter putzen und weiter geht's im Lerchenhof.
Vielleicht läuft's ja dann am Lerchenhof besser. Auf der European Tour war ja zuletzt auch aufsteigende Tendenz bei ihm zu erkennen. Open d'Italia, da hatte er ja eine Top-10-Platzierung rausgeholt. Würden wir uns natürlich auch sehr freuen, wenn er das dann in Köln in dieser Woche auch schaffen würde. Du hattest gesagt, ja, es waren auch noch andere, die eben den Cut verpasst haben. Rory McIlroy hat ihn verpasst. Sergio Garcia hat ihn verpasst. Tiger Woods hat ihn verpasst. Jordan Spieth, Torbjörn Olesen, auch der ist ja in dieser Woche in Köln mit dabei. Also es trifft durchaus prominente Gesellschaft. Tiger Woods, dein Urteil zu ihm?
Hat sehr viel versucht. Hat nicht gereicht offensichtlich. War, glaube ich, für seine Verfassung auch eine Nummer zu groß, die Aufgabe. Und mit einer 78er Auftaktrunde hat er sich einfach zu viel aufgeladen, um das am Freitag dann noch wettzumachen. Wie gesagt, hat sich reingehängt, hat nicht sollen sein. Ich glaube, da fehlen ihm einfach noch ein paar Turniere, vielleicht tatsächlich sogar noch der Rest der gesamten Saison, um einfach komplett wieder in den Rhythmus zu kommen, dann auch auf so schwierigen Plätzen, oder so bei so schwierigen Bedingungen besser zu spielen, hatte, glaube ich, auch Trouble im kurzen Spiel und war, meine ich mich zu erinnern, hinterher auch einfach insgesamt mit seinem Spiel in den zwei Tagen nicht zufrieden. Konnte sich ja aber jeden Abend mit einer ganz guten Übernachtungsgelegenheit trösten.
Ja, der hatte seine Privatjacht dabei vor der Küste liegen und ja, das gibt dann auch schlechtere Orte wahrscheinlich, um zu entspannen.
Ein ganz anschauliches Boot, aber das könnt ihr im Norden ja ein bisschen besser beurteilen, aber in Köln sieht man solche Dinger selten im Hafen liegen.
Oh, ich glaube, so eine Privatjacht, die dann schon an 7 bis 9 Mann Personal braucht, um überhaupt seetüchtig dann fahren zu können, das ist schon kein so schlechtes Ding. Also das zusammen mit dem Privatflieger im Repertoire zu haben, das hat nicht jeder und kann sich jeder vielleicht ganz gut vorstellen.
Ja, das vorstellen könnte ich mir das auch gut, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nur nicht, wer das bezahlen soll.
Das stimmt. Bei Tiger Woods ist das mit dem Bezahlen nicht so das große Problem. Brooks Koepka, der wurde auch gefragt, was er denn von Tiger Woods hielt. Und der sagte, naja, er geht auf jeden Fall davon aus, dass Tiger Woods noch weitere Majors gewinnen wird. Wann es soweit sein wird, konnte er auch nicht sagen. Aber er ist sich relativ sicher, dass da wohl noch das ein oder andere dazukommt. So hat er es gesagt. Aber was soll er letztlich auch groß sagen? Er kann ihm ja jetzt auch nichts absprechen. Auf jeden Fall hat Koepka gesagt, Woods für ihn eine absolute Legende. Aber auch damit sagt er eigentlich nichts Besonderes, sondern eigentlich das, was alle denken. Interessanter war die Frage nach Brooks Koepkas eigenem Vermächtnis nach 2 Major-Siegen jetzt in Folge bei der US Open. Und da hat er Folgendes zugesagt.
I hadn't really thought about my legacy, but that's pretty cool. I remember Rich Beam at the Open Championship was talking about how there's only 280 some guys that have ever won a major. And once you keep doing it, I mean, once you win the second one, he told me it goes down a lot lower. What'd you say, 80? Yeah, I think it's pretty incredible to be a 2-time major champion. I think that's neat, man. It really is.
Über 280 Spieler, hat er gesagt, haben schon mal ein Major gewonnen, aber ein zweites zu gewinnen, das ist bisher so erst bummelig 80 vergönnt gewesen. Er ist jetzt einer davon. Wo rankt er denn in deiner Golf Historie, wenn du jetzt sagen würdest, wenn er jetzt seine Turnierserie oder seine Karriere beenden würde, wo würde er für dich stehen? Was ist er für einer? Was bringt er auch im Nachhinein neuen Generationen von Golfern?
Auf jeden Fall total unterbewertet, unterm Radar laufend. Wenn du mich fragst jetzt in den letzten 5 Jahren, ich meine, wurde immer gesprochen über diese Generation unter 30 und so weiter. Spieth, McIlroy etc. Ist Koepka nie erwähnt worden. Trotz auch letztes Jahr dann nicht, oder während des laufenden Jahres nicht, trotz des ersten US Open Sieges schon. Jetzt mit dem zweiten US Open Sieg natürlich nochmal nachgelegt. Und so ein zweites Major zu gewinnen ist immer was Besonderes, nicht nur, weil es dann halt nur noch 80 Leute gibt, die das auch geschafft haben. Ist ein guter Spieler, sonst hätte er nicht gewonnen offensichtlich. eigentlich auch ein ganz sympathischer Typ. Skeptisch macht mich immer, wenn einer gut mit Dustin Johnson befreundet ist. Und der ist ja nun nicht als die hellste Kerze auf der Torte bekannt. Aber ich werde ihn auf jeden Fall jetzt nicht mehr so leicht durchrutschen lassen mit dem zweiten Major-Sieg, wie ich das, glaube ich, bisher immer getan habe. Denn ja, mit zwei Major-Siegen hast du nochmal einen ganz anderen Status als einen mit einem. Und hat ihn mir auf jeden Fall nochmal ein bisschen höher geschoben in der Liste derer, die jede Woche zu beachten sind.
Er ist auf jeden Fall keiner von diesen Popstars, wie zum Beispiel Ricky Fowler, die allein schon durch ihr Auftreten dann für viel Wirbel sorgen und eben auch ja eine Menge Show dann irgendwie bieten. Koepka dann doch eher etwas ruhiger, etwas solider, aber eben golferisch kein Deut schlechter. Und was Major-Titel angeht, dem guten Ricky ja dann doch um einiges voraus, nämlich um genau zwei Major-Siege. Wir blicken gleich noch bei nurgolf auf meinsportradio.de voraus auf die nächste Woche, sprechen mit Tobi gleich nochmal kurz über die BMW International Open und fragen ihn nach seinen Erwartungen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Kick in Rush. Das WM-Tippspiel auf meinsportradio.de, präsentiert von Mobilcom Debitel. Registriere dich jetzt auf meinsportradio.de/kickandrush und gewinne jeden Spieltag ein nagelneues Sony Xperia XZ2 Kompakt. Bereitgestellt von Sony. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de. Werde der Zar des Tippspiels.
BMW International Open in dieser Woche im Golfclub Gut Lerchenhof vor den Toren Kölns. Tobias Hennig von Golfpost ist hier bei uns in der Sendung und in der nächsten Woche auch mit vor Ort. Im Golfclub Gut Lerchenhof wird das Turnier dort ebenso wie meinsportradio.de verfolgen und mit der Golfpost-Redaktion dann natürlich auch bei uns in der Kommentatorenbox vorbeigucken und das Turnier für euch mit einschätzen. Tobi, was sind denn deine Erwartungen in dieser Woche an das Turnier? Ist ja von den Namen her gar nicht so schlecht besetzt, wenn man mal guckt. Torbjörn Olesen ist mit dabei, Martin Keimer ist mit dabei, Sergio Garcia ist mit dabei, Tommy Fleetwood ist mit dabei, kommt mit dieser 63 aus den US Open auch von der Schlussrunde in das Turnier. Das kann sich sehen lassen, das Teilnehmerfeld. Also gutes Golf werden wir wohl erwarten können.
Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen, auch wenn Garcia und Keimer vielleicht im Moment nicht so wahnsinnig gut in Form sind, aber der Platz ist bedeutend einfacher als der schöne Kokelski-Ksee. Und ich freue mich drauf. Wird eine gute Woche, denke ich. Ich glaube, die Scores werden wieder relativ tief sein, weil der Platz im Lerchenhof nicht für die Profis nicht so wahnsinnig schwierig ist. Im Rough möchte man nicht liegen. Das züchten sie immer ganz ordentlich hoch in den Wochen vorher, damit es eben ein bisschen schwieriger wird. Henrik Sensen hast du, glaube ich, eben nicht mit aufgespielt. Stimmt. Ist auch noch dabei. Hat vor zwei Jahren im Lerchenhof gewonnen und dann später die Open. Andres Romero letztes Jahr in München kommt sozusagen als, für mich gibt es in Köln immer zwei Titelverteidiger, weil der eine hat in Köln gewonnen und dann im Jahr davor dann in München. Ja, leider die letzte Ausgabe in Köln, danach halt nur noch in München. Deswegen denke ich mal, wird's ein tolles Turnier, ein großes Happening und für mich persönlich auf jeden Fall eine großartige Woche, weil ich am Mittwoch zusammen mit Robin haben wir 10 Minuten mit dem legendären Gary Player.
Ja. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz große Geschichte. Gary Player, die Legende, die südafrikanische Legende und vor allen Dingen mit über 80 immer noch topfit. Ich glaube, der ist fitter als wir beiden zusammen.
Tatsächlich mussten wir Fragen einreichen, weil man das anscheinend, wenn man Legendenstatus hat, dann möchte man Fragen vorher haben, um sich vorbereiten zu können. Und Robin und ich haben uns überlegt, wir wollen testen, ob Gary Player wirklich so fit ist. Und wir haben offiziell angefragt, ob wir eine Runde Armdrücken gegen Gary Player machen dürfen.
Oh Jungs, ich fürchte nicht um eure Gesundheit, aber ich fürchte um eure Reputation. Denn gegen einen über 80-Jährigen zu verlieren, bei so jungen Spunden wie bei euch, das kann natürlich dann auch schon peinlich werden. Aber nicht gegen Gary Player, weil das ist ein echter He-Man.
Ja, schauen wir mal. Ich bin noch nicht davon überzeugt, dass das ganz stattfindet. Und wenn es stattfindet, akzeptiere ich jedes Ergebnis.
Guck mal noch genau mal bei Google nach diesem Rezept für seinen besonderen Saft, den er sich da jeden Morgen braut. Das ist eine Mischung aus verschiedenen Kräutern und Pflanzen und die soll ihm angeblich die Kraft verleihen, die er eben noch hat. Vielleicht könnt ihr vorher noch ein bisschen nachlegen da bei euch und vielleicht könnt ihr es dann möglichst lange die Niederlage herauszögern.
Ja, wir schauen mal. Wir müssen erst mal gucken. Erstmal müssen wir intern austragen. Haben wir auch schon entschieden, der Stärkere von uns beiden, wer gegen den anderen im Armdrücken gewinnt, darf dann bei diesem potenziellen Armdrücken gegen Gary Player ran. Also. Und das werden wir natürlich, wenn es denn stattfindet, natürlich auch im Video dokumentieren, dann werdet ihr das irgendwann sehen können.
Da freuen wir uns drauf. Auf golfpost.de werdet ihr dann dieses Video finden und mit Sicherheit auch in den Social-Media-Kanälen der Kollegen von Golfpost. Und ihr könnt es dann natürlich auch bei uns auf dem Sender erzählen, dann während unserer Live-Übertragung von der BMW International Open 2018 aus dem Golfclub Gut Lerchenhof in dieser Woche in Köln. Tobi, dir vielen Dank und wir machen gleich noch weiter hier mit den Damen, denn Caroline Masson, die hat auch noch ein tolles Ergebnis vorzuweisen gehabt an diesem Wochenende. Tobi, danke dir.
Sehr gern.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio.
Und last but not least kommen wir jetzt noch zur LPGA Tour und zum größten Erfolg von Caroline Masson seit 2 Jahren. So lange liegt ihr letzter und ihr einziger Turniersieg bisher auf der LPGA Tour zurück. In dieser Zeitspanne vom letzten Turniersieg bis heute ist einiges passiert. Viele Ups and Downs bei der Deutschen. Doch bei der Meyer LPGA Classic in dieser Woche, da gelang Caroline Masson endlich wieder das lang ersehnte Top-Resultat. Soo-Hyun Roo, die konnte sie zwar am Ende nicht vom Sieg abhalten. Die Koreanerin war letztlich 2 Schläge besser als die Deutsche und gewann auch das Turnier, aber Caro, die sicherte sich einen großartigen 2. Platz und das auch vor Lydia Ko, die 3. wurde. Und für Caroline Masson war es, wie eben gesagt, mit Abstand das beste Ergebnis in dieser Saison und im Prinzip in den letzten 2 Jahren. Und ein Top-Resultat gab es auch für Sofia Popov, die als geteilte 13. am Ende jubeln durfte, auch wenn sie hinten raus eine noch bessere Platzierung leider verspielte. Ein Bogey und ein Doppelbogey auf den letzten beiden Löchern machten den Traum von einer Top 10 für Sofia Popov zunichte. Sandra Gahl war auch gut unterwegs, belegte am Ende einen geteilten 21. Platz und komplettierte das insgesamt starke deutsche Ergebnis bei der Meyer LPGA Classic. Auch für Gahl schien es am Donnerstag und Freitag noch so, als wenn durchaus Chancen auf die Top 10, auf die Top 5 bestanden hätten. Doch 2 Even-Paar-Runden am Wochenende machten dann mehr als den 21. Platz letztlich zunichte. Das war dann einfach zu wenig, was am Wochenende bei ihr passierte. Unterm Strich bleibt ein starkes deutsches Ergebnis, das nur Letizia Rath-Anderitha etwas trübte. Sie verpasste bei der Meyer LPGA Classic leider den Cut. Aber kommen wir nochmal zurück an die Spitze und zur überglücklichen Caroline Masson. Die spielte 7 Birdies auf ihrer Schlussrunde in Grand Rapids, Michigan. Doch leider unterliefen Masson auch 3 Schlagverluste, sodass sie letztlich dann eben auf Platz 2 mit minus 19 ins Ziel kam und Se-Yeon Ru mit minus 21 das Turnier gewann, also mit 2 Schlägen Vorsprung ihren 6. LPGA-Tour-Titel feiern konnte. Wir von Nur Golf hier auf meinsportradio.de freuen uns mit Caroline Masson und wünschen ihr natürlich, dass sie dieses Momentum von der Meyer LPGA Classic dann mit in die nächsten Wochen auf der LPGA Tour nehmen kann, dass sie weiter Punkte sammeln kann zum Road to CME Globe. Und unser Weg bei Nurgolf auf meinsportradio.de führt uns in dieser Woche, wie ja schon bereits erwähnt, nach Köln in den Golfclub Gut Lerchenhof in Pulheim. Und da findet ja die BMW International Open in dieser Woche statt. Star besetzt, Tommy Fleetwood ist dabei, kommt direkt von seiner 63er Runde bei der US Open nach Köln. Martin Keimer, der ist auch da als deutsches Zugpferd, obwohl er ja leider den Cut bei der US Open verpasst hat. Vielleicht kann er ja in Köln vor den Toren seiner Heimatstadt sozusagen dann auch den Turnaround schaffen und auf jeden Fall sich mit einer guten Platzierung dann zurückmelden. Auf der European Tour hat's ja in diesem Jahr schon zum Teil mal ganz gut geklappt bei der Italian Open. Da sprang ja eine Top-10-Platzierung für ihn raus. Vielleicht gelingt ihm das auch in Köln und er ist dann tatsächlich am Wochenende mit in Contention und wir werden ihn dann über 4 Tage begleiten können. Hier live auf meinsportradio.de. Jeden Tag gibt es die BMW International Open ab Donnerstag bei uns im Programm. Mehrere Stunden Live-Strecke, viele Interviews und Hintergründe rund um das wichtigste deutsche Golfturnier der European Tour. Ab Donnerstag melden sich Felix Haselsteiner und ich dann live aus der Kommentatorenbox im Golfclub Gut Lerchenhof und wir bringen euch dann alles näher, was dort an fliegenden Bällen über den Platz geht und was natürlich dann auch sonst noch wichtig ist und berichtenswert ist, kriegt ihr bei uns hier bei nurgolf auf meinsportradio.de live und als Podcast.
Die BMW International Open live auf meinsportradio.de. Vom 21. bis 24. Juli berichtet meinsportradio.de live aus dem Golfclub Gut Lerchenhof. Sei dabei, wenn Martin Keimer, Sergio Garcia und Co. an den Abschlag gehen. Mit umfangreichen Hintergrundberichten, Interviews direkt vom Grün und natürlich der Live-Berichterstattung vom Turniergeschehen bietet dir meinsportradio.de das Golfsport-Komplettpaket. Die BMW International Open. Live auf meinsportradio.de. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Vom 1. bis 15. Juli berichten unsere Tennisexperten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse des ältesten und prestigeträchtigsten Tennisturniers der Welt. Erdbeerzeit mit Chip and Charge. Das tägliche Update aus Wimbledon auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.